ARD.
Ein mögliches Treffen von US-Präsident Trump mit Russlands Diktator Putin liegt vorerst auf Eis. 2 Todesopfer bei russischen Attacken auf die Ukraine in der Nacht. Hamas übergibt die Körper 2 toter Geiseln an Israel. Israel wiederum hat die Leichen von 150 Palästinensern übergeben. Angehörige identifizieren sie im Gazastreifen. Und kranke Kinder aus dem Gazastreifen kommen nicht nach Hannover. Das sind die Themen in der neuen Ausgabe von Krieg und Terror am 22. Oktober um 7 Uhr. Ich bin Klaas Christoffersen. Hallo. Es ist eine weitere Kehrtwende in Washington. Tagelang stand ein Treffen von US-Präsident Trump und seinem russischen Amtskollegen Putin im Raum. Stattfinden sollte es in Budapest, der Hauptstadt Ungarns, regiert vom russlandfreundlichen Viktor Orban. Jetzt ist klar, ein solches Spitzentreffen wird es vorerst nicht geben. Über das Hin und Her im Weißen Haus berichtet unser Washington-Korrespondent Carsten Kühntop.
Ein Schleudertrauma droht jedem, der versucht, der Ukraine-Strategie des Weißen Hauses zu folgen. Vor Journalisten sagte Präsident Trump gestern Abend, dass eine baldige Begegnung mit Kremlchef Putin aus seiner Sicht sinnlos wäre. Er wolle kein vergeudetes Treffen und keine Zeitverschwendung. In den nächsten 2 Tagen werde seine Regierung darüber informieren, was sie tun werde. Erst am Donnerstag hatte Trump einen Gipfel in Budapest in Aussicht gestellt. Nun heißt es in US-Regierungskreisen, die Entscheidung, das Treffen zu verschieben, sei nach einem Telefonat der beiden Außenminister Rubio und Lavrov getroffen worden. Grund ist offenbar vor allem, dass Russland auch weiterhin nicht zu einer sofortigen Waffenruhe bereit ist, wie Trump es will. Lavrov sagte gestern in Moskau, die entsprechende Forderung des US-Präsidenten stehe im Widerspruch zu den Vereinbarungen, die man in Alaska getroffen habe. Der ukrainische Präsident Zelensky ist nicht überrascht. Gestern Abend erinnerte er daran, dass Trump eine Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine vom Tisch genommen hatte, bei der Begegnung mit ihm am Freitag im Weißen Haus. Russland tut wieder alles, um die Diplomatie zu vermeiden. In dem Moment, wo die Frage von Langstreckenwaffen für uns, für die Ukraine, wieder in die Ferne rückte, verlor Russland fast schon automatisch das Interesse an der Diplomatie. James Stavridis sieht das ähnlich. Der US-Admiral im Ruhestand war früher Oberkommandierender der NATO. Bei CNN sagte er, Putin hatte Sorgen wegen der Tomahawks, griff zum Telefon, rief Donald Trump an und versuchte, diesen Gipfel in Budapest zu arrangieren. Aber ich denke, dass es dann in Washington sehr schnell klar wurde, dass Putin einfach auf seinen Maximalforderungen bestehen würde und dass das nichts anderes als eine Verzögerungstaktik ist. Die Ukraine und ihre Partner in Europa fordern seit langem, dass die Kämpfe sofort entlang der Kontaktlinie eingestellt werden. Trump machte sich diese Forderung zu eigen. Russland verlangt hingegen, dass es zuerst eine Friedensvereinbarung geben muss, bevor die Kämpfe stoppen. Der ehemalige NATO-Oberkommandierende Stavridis will, dass Trump daraus jetzt die richtigen Schlüsse zieht.
What I hope is that we're back where we were a week ago.
Ich hoffe, dass wir jetzt wieder da sind, wo wir vor einer Woche waren, vor dem Telefonat mit Putin. Und dass Trump der Ukraine jetzt Tomahawks gibt und dass er mehr wirtschaftlichen Druck auf Moskau macht. Solange wir das nicht tun, wird Putin nie an den Verhandlungstisch kommen. Europäische Regierungen dürften wegen des vorerst geplatzten amerikanisch-russischen Gipfels aufatmen. Trumps Positionen ändern sich so häufig, dass Budapest eine unangenehme Überraschung hätte bringen können. Der US-Präsident scheint keine in sich geschlossene Strategie zu verfolgen. Kurz entschlossen und vermutlich um Klarheit zu bekommen, reist nun NATO-Generalsekretär Rutte nach Washington, wo ihn Trump heute empfangen wird.
Der Frieden in der Ukraine ist und bleibt in weiter Ferne. Der Krieg tobt weiter. Bei russischen Drohnenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind 2 Menschen ums Leben gekommen, als in einem Hochhaus ein Brand ausbrach. Das hat die örtliche Militärverwaltung mitgeteilt. In der ostukrainischen Region Poltawa wurden bei russischen Attacken Öl- und Gasanlagen beschädigt. Das meldet der Gouverneur des Gebiets. Kommen wir zum Nahen Osten. Die Hamas hat die Körper 2 weiterer toter Geiseln an Israel übergeben. Die israelische Armee hat mitgeteilt, bei einem der beiden handle es sich um einen 85-Jährigen, der etwa einen Monat nach seiner Entführung am 7. Oktober 2023 im Gazastreifen getötet worden sei. Der andere Tote war israelischer Soldat, der bereits bei dem Terrorangriff getötet wurde. Nun werden noch die sterblichen Überreste von 13 aus Israel Verschleppten im Gazastreifen vermutet. Im Rahmen der vereinbarten Waffenruhe hat auch Israel die Leichen von 150 Palästinensern übergeben. Im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen sind Angehörige zusammengekommen, um die sterblichen Überreste zu identifizieren. Unser Tel Aviv-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler berichtet von der Tochter eines der Toten. Sie erkannte ihren Vater. Dieser sei am Morgen des 7. Oktober festgenommen worden, habe aber nichts mit dem Massaker der Hamas zu tun. Zu Wort kommt in dem Beitrag auch ein Arzt in dem Krankenhaus. Er hat die Toten untersucht. Hören wir mal rein.
Dr. Ahmad Deir hat die meisten gesehen. Er ist der Chef der forensischen Medizin in Gaza. Mit seinen Mitarbeitern versucht er, die Fälle so gut es geht zu dokumentieren. Nachdem er die Leichen gesehen hat, erhebt er gegenüber einem Team der ARD schwere Vorwürfe. In den meisten Fällen waren die Leichen nackt, nur einige hatten Unterwäsche. Sie hatten ihre Hände auf dem Rücken gefesselt, an den Handgelenken und auch an den Knöcheln. Zwei hatten Augenbinden, einer hatte ein Seil um den Hals. Es gibt viele Prellungen am ganzen Körper. Einigen wurde in den Kopf oder in die Brust geschossen. Spuren von Folter zeigen viele der Leichen. Nach seinen Angaben, Bilder, die in den sozialen Medien verbreitet werden, scheinen Folterspuren zu bestätigen. Es gibt vielfach Brüche im Gesicht, am Kopf, an den Beinen und Armen. Wie und wann die Palästinenser umgekommen sind, lässt sich nicht überprüfen. Aber es gibt Berichte von zahlreichen Toten in israelischen Gefängnissen und Militärlagern. Fälle von schwerer Folter und sexueller Gewalt wurden auch von israelischen Nichtregierungsorganisationen dokumentiert. Von 80 toten Palästinensern in israelischen Gefängnissen und Lagern sprechen die Vereinten Nationen. Mit den Vorwürfen von Folterspuren an den übergebenen Leichen konfrontiert, kommt von der israelischen Armee, die für Militärlager zuständig ist, keine Reaktion. Die Gefängnisbehörde Israels schreibt der ARD, sie arbeite gesetzeskonform und unter Aufsicht der zuständigen Behörden.
Und zum Schluss noch eine Meldung aus Hannover. Die Stadt gehörte zu einer Reihe von deutschen Kommunen, die sich bereit erklärt hatten, kranke und verletzte Kinder aus dem Gazastreifen aufzunehmen. Aber daraus wird offenbar nichts. Das Bundesinnenministerium hat das Hilfsangebot Hannovers abgelehnt. Die Ausreise zur Behandlung in Deutschland sei mit aufwendigen Verfahren verbunden. Es sei besser, die Betroffenen vor Ort zu unterstützen. Hannovers Oberbürgermeister Onay von den Grünen nannte die Antwort des Ministeriums enttäuschend und nicht nachvollziehbar. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Klaas Christoffersen. Vielen Dank für das Interesse.